Es ist euch aufgefallen, wir haben ja Psalm 1 und Psalm 111 bedacht. In dem einen Psalm ging es um den Baum am Wasser gepflanzt und 111 gegen die Vergesslichkeit. Und heute geht es um Psalm 11. Psalm 11 ist der schwierigste von diesen dreien, würde ich sagen. Also ich habe mich ganz schön schwer getan mit diesem Psalm. Und ihr werdet es auch vielleicht gleich merken, warum das so ist. Ich lese ihn vor. Von David vorzusingen. Ich traue auf den Herrn. Wie sagt ihr denn zu mir, flieh wie ein Vogel auf die Berge? Denn siehe, die Frevler spannen den Bogen und legen ihre Pfeile auf die Sehne, damit heimlich zu schießen auf die Frommen. Ja, sie reißen die Grundfesten um. Was kann da der Gerechte tun? Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Des Herrn Thron ist im Himmel. Seine Augen sehen herab, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Der Herr prüft den Gerechten, aber den Frevler hasst er und den, der Gewalttat liebt. Er wird regnen lassen über die Frevler Feuer und Schwefel, und Glutwind ihnen zum Lohne geben. Denn der Herr ist gerecht und hat Gerechtigkeit lieb. Die Frommen werden schauen sein Angesicht. Ja, ein Psalm von David in einer schwierigen Lage. Und die Frage stellt sich mir hier, wenn man das so liest und hört, wie lieb ist der liebe Gott eigentlich? David hat ja in seinem Leben so einiges mitgemacht. Und auch da frage ich mich, wie er bei so viel Stress und Gewalt und eigenem Versagen auch, wie er Psalmen dichten konnte, so viele, so schöne. Aber wir haben es ja eben sehr eindrucksvoll gehört in der Einleitung, dass gerade auch in extremsten Situationen manchmal Gott die tiefsten Gedanken schenkt. Auch Gedanken, die uns wenig vertraut sein mögen. Aber genau diese Situation, in der David immer wieder ist, das macht seine Texte auch so glaubwürdig und so lebensnah. Und er weiß auch, von wem er spricht in Psalm 11. David gehört Gott und er kennt seinen Gott. Das merkt man ihm an. Vielleicht hat David diesen Psalm geschrieben, als er mit Saul im Konflikt war. Das ist möglich, nicht ganz sicher. Ich vermute aber eher, dass er schon im Amt war, dass er schon amtierender König Israels war und in Jerusalem regiert hat. Als er von Feinden bedrängt wurde, vielleicht von außen, es gab ja genug davon, ja, es gab die Philister und andere, aber auch von innen, auch das hat David immer wieder erleben müssen, dass es Intrigen gab, dass es Verleumdungen gab, dass es Angriffe gab, auch inhaltlicher Art gegen ihn und vor allen Dingen gegen Gott. Und das nicht erst, als sich sein eigener Sohn Absalom gegen ihn stellt, der ja den Putsch versucht hat und der diesen Versuch teuer mit seinem Leben bezahlen musste. Das war damals für Absalom eine bittere Konsequenz, die sogar sein Vater ihm nicht gewünscht hat. Aber bei Absalom, da wollte David selbst fliehen, das können wir nachlesen in 2. Samuel 15, Vers 14. David selbst hat die Flucht ergriffen und deswegen scheint mir das nicht die Situation zu sein, in der David den Psalm 11 dichtet. Denn dort weist er ja in Psalm 1 die Empfehlung zur Flucht eindeutig zurück. Ja, also wenn man da mal reinschaut, ich traue auf den Herrn. Wie sagt ihr denn zu mir, flieh wie ein Vogel auf die Berge? Also er setzt gegen diese Empfehlung zu fliehen das Vertrauen auf den Herrn. Deswegen glaube ich nicht, dass es die Situation bei Absalom war und ich denke auch weniger an die Zeit, als er auf der Flucht vor Saul war, sondern er ist in Jerusalem in der Regierung. Das ist am wahrscheinlichsten. Fest steht auf jeden Fall, dass David diesen Psalm in einer akuten Notlage dichtet und dass er sich entschieden hat, nicht einfach die Flucht zu ergreifen. Und fest steht auch, dass David ganz auf Gott setzt, ganz auf Gottes Hilfe und Unterstützung. Und da merkt man ihm seine tiefe Verbundenheit mit Gott an. Und man merkt auch, dass David nicht erst in dieser Situation das Beten lernt. Er kennt Gottes Geschichte mit Israel. Und er kennt sicherlich auch die Bibel zu seiner Zeit. Da gab es ja schon einiges, was auch schriftlich vorlag, was auch in den Gottesdiensten gelesen wurde. Die 5 Bücher Mose, Josua, Richter, Ruth, wahrscheinlich auch das Buch Hiob und den Psalm 90, der stammt ja von Mose. Das waren Dinge, die David auch schon vertraut waren. Und natürlich erinnert er sich auch an seine eigene Geschichte mit Gott, an Samuel, der ihn gesalbt hat. Und dieser Moment war bei David so der Beginn seines Lebens mit Gott, wenn man das mal nachliest, das war im Prinzip seine Bekehrung als Hirtenjunge, als er berufen wurde, König Israels zu werden. Ich lese mal die Passage aus 1. Samuel 16, Vers 1 und dann noch den Vers 13, wie das damals war. Und der Herr sprach zu Samuel: Wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Und dann in Vers 13, da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn, also David, mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Wir haben ja gerade gesungen hier aus dem Psalm, ja, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. David hatte Gottes Geist und das zeichnet ihn ab jetzt aus. Er lebt im unmittelbaren Einflussbereich Gottes. Und er ist bevollmächtigt, er ist geleitet von diesem Geist Gottes. Das spürt man seinen Psalmen ab. Und man merkt auch noch, wenn man das Leben Davids mal so überfliegt, David ist selbst mit Sicherheit nicht Gott. Er bleibt Sünder, er bleibt Versager. Und selbst als König bleibt er immer Schüler. Er ist Schüler seines Gottes. Er ist eigentlich ein König unter dem wahren König Israels, Jahwe. Und er ist auch einer, der in Gottes Lebensschule nie auslernt. Und ich denke, solche schwierigen Situationen, die hat er viele erlebt. Und diese eine ist der Anlass für seinen Psalm. Es ist eigentlich sogar so, dass die Schwierigkeiten erst so richtig losgehen, nachdem David von Gottes Geist erfüllt ist. Vorher hört man nicht so viel, was er für Probleme hatte, vielleicht mit wilden Tieren, das wird mal erwähnt. Aber so richtig hart wird es erst, als er Gottes Geist hat. Und da macht er auch die größten Fehler. Das sollte uns vielleicht zu denken geben. Gottes Geist macht keine Superstars aus Menschen. Gottes Geist macht demütig. Sogar Könige macht er demütig. Und mit Psalm 11 lässt uns David auch ziemlich tief in seine Gemütslage blicken. Ich bin da immer vorsichtig, wenn man solche poetischen Texte liest, auch mit der ganzen Härte in diesem Psalm, dass man das alles nur auf die seelische Ebene schiebt und sagt, naja, der Mann war völlig durch den Wind, der war gestresst, der hatte Angst und da hat er mal so richtig drauf losgedroschen und seinen Frust rausgelassen. So kann man das vielleicht auch sehen. Aber wenn David wirklich Gottes Geist hat, dann sagt er das, was hier steht, nicht einfach so im Affekt. David leidet mit anderen Frommen. Er hat Angst, das merkt man. Er sucht nach einem Ausweg und er entscheidet sich in dieser brenzligen Situation, Gott zu vertrauen. Er sieht tatsächlich Gottes Größe in dieser Situation, aber darin auch unerwartet als den höchsten Richter. Und er vertraut diesem Gott, der nicht so lieb ist, wie wir uns ihn gerne vorstellen. Gott ist nicht immer nur lieb. Überhaupt denkt man beim Lesen, ob es stimmt, was immer wieder so gerne auch betont wird: Gott liebt alle Menschen, egal wo, egal wen, egal wann und vor allen Dingen immer. Und zunächst beginnt dieser Psalm ja auch ganz toll und er endet auch super. Vielleicht ist euch das aufgefallen. Ja, dieser Psalm ist eingerahmt von wunderbaren Versen. Aber was ist dazwischen los? Da liegt er ganz schön schwer im Magen. Lesen wir das wirklich richtig? Ich habe auch mal verschiedene Übersetzungen angeschaut. Ist das ordentlich übersetzt? Gott soll Menschen hassen können? Nee, oder? Habe ich gedacht. War mein erster Gedanke. Kann das doch nicht sein? Und irgendwie erinnert mich der Psalm 11 an ein Käsefondue. Esse ich ganz gerne. Ist vielleicht nicht so gesund, aber lecker. Das ist herrlich, wenn man so das erste Stück Brot eintaucht, ja, in diesen flüssigen Käse. Und dann wird es mit jedem Stück anstrengender. Und es wartet aber am Ende noch diese leckere Kruste, ja, so ein richtiges Schweizer Käsefondue, da muss der Käse unten ein bisschen angebrannt sein. Das ist eigentlich das Beste am ganzen Fondue, wenn man das am Ende noch abkratzt und auffuttert. Und bis dahin muss man unbedingt durchhalten. Aber wenn man fertig ist, dann ist man auch wirklich fertig. Ja. Dann muss der Magen schwerste Verdauungsarbeit leisten. Und irgendwie ist es mit dem Psalm 11 auch so ein bisschen. Er beginnt mit einem Leckerbissen und er endet auch sehr schön, aber dazwischen ist er und auch insgesamt schwer verdaulich. Ich traue auf den Herrn, so beginnt David. Herrlich, klar, eindeutig, ohne Zweifel. Eigentlich so ein Spruch für unsere BUler, ja, oder so ein typischer Konfi-Spruch könnte das sein. Aber dann lässt David raus, was ihn bewegt. Und da labert er nicht irgendwie theologisch und politisch angepasst rum, sondern er redet Klartext. Mit Schönfärberei hätte es diesen Psalm wohl nicht gegeben. Sein Problem, das bringt er sofort auf den Tisch, er ist in Gefahr. In Lebensgefahr ist es eigentlich zum Davonlaufen. Und das wird ihm ja auch geraten. Aber es kommen ihm Zweifel an diesem Rat und er entscheidet sich anders. Was sagt ihr denn zu mir? Flieh wie ein Vogel auf die Berge. Das ist ein eindrucksvolles Bild, wenn man die Situation des Vogelfangs kennt, der damals üblich war und auch heute noch in manchen Ländern rund ums Mittelmeer üblich ist. Vor allem in Ägypten, da werden jedes Jahr zahllose Singvögel mit dem Netz gefangen, zwar direkt an der Küste. Nachdem die Zugvögel, viele Singvögel auch, mit letzter Kraft das Mittelmeer überquert haben, landen sie dort im Netz der Vogelfänger. Oder andersrum, wenn sie aus der Wüste kommen, nochmal eine Rast machen und dann losfliegen, dann ins Netz, bevor sie das Mittelmeer überqueren können. Der Nabu hat im Mai 2016 Folgendes berichtet: Während des Herbstzugs werden in Ägypten entlang der Mittelmeerküste etwa 12 Millionen Zugvögel gefangen und als Delikatesse verkauft. Ein einträgliches Geschäft im Umfang von rund 40 Millionen Euro. Die Vogelfänger nutzen zudem immer effektivere Fangtechniken, wie das Anlocken von Vögeln durch das Abspielen ihrer Rufe von MP3-Playern. Das ist die Lage heute. Damals haben sie Vögel gefangen, um überleben zu können. Es war Nahrungsgrundlage, aber aus Sicht der Vögel eine tödliche Falle. Geschwächte Zugvögel haben gegen solche Netze der Vogelfänger keine Chance, außer sie fliegen gleich weiter ins Gebirge. Aber da würde ihre Kraft nicht zureichen. Und dann sind sie in einer Zwickmühle. Genau das kommt hier zum Ausdruck. Ja. Diese Empfehlung zu fliehen, die mag ja richtig sein, aber auch das wird nicht reichen. Einfach wegzulaufen ist in dieser schwierigen Situation von David nicht die Lösung. David will kein Vogel sein und er will nicht ausweichen. Diesmal will er auch nicht mit Gott über Mauern springen, sondern eher die Fangnetze platt machen. Der Vogelfänger, die drohen. Und ähnlich wie Nehemia später, weicht David nicht aus, als die Feinde ihn einschüchtern wollen. Vielleicht hat sich Nehemia später auch an Psalm 11 erinnert, als er seinen Ratgebern entgegnet: Sollte ein Mann wie ich fliehen? Das steht in Nehemia 6, Vers 11, wo seine Kollegen ihm raten, sich doch in den sicheren Tempelbereich zurückzuziehen und wegzugehen von der Stadtmauer, die noch nicht fertig gebaut ist. Ausweichen und fliehen ist nicht immer klug, vor allen Dingen nicht für Verantwortungsträger. Und zu denen gehörte ja David, zweifelsfrei. David bleibt also sehr wahrscheinlich in Jerusalem und dort vertraut er auf Gottes Hilfe und die braucht er auch, denn es wollen ihm welche an den Kragen. Und jetzt schauen wir uns mal die Feinde an, die hier beschrieben sind. Sie sind ähnlich wie diese tückischen Vogelfänger, sie sind hinterlistig, heimtückisch und auch nicht ohne weiteres erkennbar und deshalb umso gefährlicher. Ich denke, es ist hier eine Umschreibung, wie diese Feinde beschrieben werden. Vielleicht ist es gar nicht so die offene Gewalt, von der David und die frommen Bewohner in Jerusalem, von denen es ja auch einige gab, bedroht waren, sondern es ist Heimtücke im Spiel. Denn siehe, die Frevler spannen den Bogen und legen ihre Pfeile auf die Sehne, damit heimlich zu schießen auf die Frommen. Ja, sie reißen die Grundfesten um. Was kann da der Gerechte ausrichten oder tun? Diese Leute werden als Frevler bezeichnet, in manchen Übersetzungen, auch in der Neuen Luther-Übersetzung. Es ist vielleicht ein etwas älteres, nicht so bekanntes Wort, aber es steckt ziemlich viel da drin. Sonst wird es oft mit Gottlose übersetzt, aber mit diesem Begriff ist eigentlich noch mehr gemeint. Es ist einfach nicht eine Gottlosigkeit im Sinne von man kennt Gott nicht, sondern es ist eine überhebliche, gewaltbereite Gottlosigkeit gemeint, eine ganz bewusste Gottlosigkeit. Frevler sind sozusagen Autonome, die sich selbst gesetzt sein wollen, die das Unrecht lieben und ganz bewusst das ihnen bekannte Recht Gottes verachten und dagegen handeln. Diese Leute sind gemeint. Das steckt alles in diesem Begriff. Deswegen werde ich jetzt auch von diesen Frevlern immer wieder sprechen, weil der Begriff das sehr gut umschreibt. Frevler sind überzeugte Gegner Gottes und deswegen sind sie auch die erklärten Gegner der Frommen, nämlich denen, die Gott fürchten. Die sollen verschwinden, die sollen auch getötet werden und dabei gehen sie hinterlistig vor, auch heimlich, wie es hier steht. Und das war David ganz klar, diese Art von Bedrohung bedroht die Existenzgrundlage des Volkes Israel. Wenn das Recht, was Gott gegeben hat, zerstört werden soll, auf vielerlei Art und Weise, dann ist die Grundlage, die Lebensgrundlage Israels bedroht. Und da sieht er sich als König in der Verantwortung. Deswegen ist David so scharf in seinen Formulierungen. Hier geht es nicht um Peanuts, um irgendwelche Leute, die ein bisschen kriminell sind, sondern hier geht es um einen Angriff auf die Grundlagen des Glaubens. Mit diesen Frevlern sind also nicht irgendwelche verirrten, suchenden und fragenden Menschen gemeint, die Gott noch nicht kennen. Es sind welche, die ihn sehr genau kennen und sich gegen ihn stellen. Das sind keine Schäfchen, die verloren gingen und gefunden und gerettet werden wollen. Es geht hier um die Wölfe. Wölfe, auch im Schafspelz. Das sind intelligente Angreifer, die genau wissen, was sie tun und eine teuflische Strategie verfolgen. Und damit sind sie eine große Gefahr für David und für die anderen. Für David, der im Sinne Gottes regieren will. Und sie halten Pfeile da bereit, die heimlich und lautlos abgeschossen werden. Auch ein eindrucksvolles Bild. Ja. Der Pfeil, es gibt keinen Knall. Gut, bei einer Gewehrkugel kann man auch nicht mehr ausweichen, wenn man den Knall hört. Ja. Aber der Pfeil ist irgendwie noch heimtückischer, weil es auch sonst niemand mitkriegt. Ja. Der wird abgeschossen und plötzlich fällt einer tot um. Sehr heimtückisch. Ein Bild für tödliche Effizienz. Und solche häufig auch verbalen Pfeile, die werden auch heute noch abgeschossen. Man sieht sie kaum. Pfeile auf Leute, die an Jesus glauben, die ihm nachfolgen wollen. Heiner Geißler war ja einer, der von vielen geschätzt war und ein wirklich fähiger auch Politiker, Leistungsträger. Vor wenigen Wochen ist er gestorben. Aber war er unabhängig von seinen politischen Verdiensten auch ein Glaubensgenosse? So wird er von manchen Evangelikalen auch gesehen, weil er ja durchaus irgendwie gläubig war. Ich bin da eher skeptisch. Als Jesuit konnte er bis zum Schluss nicht hinnehmen, dass alle Menschen und schon gar nicht die aus seiner Sicht richtig guten Leute Sünder sind. Das war für Heiner Geißler ein ganz großes Problem. Und so feuert er in seinem allerletzten Buch, das er dieses Jahr herausgebracht hat, noch so einen richtigen Giftpfeil ab. Er findet es würdelos, er sieht es als einen Angriff auf die Menschenwürde an, wenn verdiente Männer und Frauen, die nachweislich sich durch gute Taten ausgezeichnet haben, als solche bezeichnet werden, die Gottes Gnade nötig hätten. Er schreibt im Kapitel Rettung durch die Gnade, mit Fragezeichen, vor einiger Zeit hat mir ein mit mir weitläufig Verwandter gesagt, er sei aus der Kirche ausgetreten, aus der evangelischen Kirche. Auf meine Frage nach dem Warum antwortete er, er sei es leid, jeden zweiten Sonntag vom Pastor von der Kanzel herab verkündet zu bekommen, dass er ein sündiger Mensch sei und dass er dies anschließend im Gottesdienst auch noch singen müsse. Ja, soweit. Aber Geißler unterstützt diese Ansicht und fährt dann fort. Vor allem Paulus, Augustinus und Tertullian tragen die Verantwortung für die theologische Verleumdung der Menschen. Menschen wie meine Eltern oder die Krankenschwestern in der Sozialstation, deren Vorsitzender ich bin. Warum wollen die Kirchen diese schwere Verletzung und Beleidigung der menschlichen Würde nicht aus der Welt schaffen? Und etwas später, sie weigern sich zu antworten, warum der Schöpfergott überhaupt eine Welt voller Dreckklumpen ermöglicht hat, die erlöst werden muss. Also da kommt so richtig der ganze Frust und der ganze Hass raus, das Unverständnis, warum es nicht reichen soll, dass man einfach ein guter Mensch ist. Und ich glaube, dass er hier nicht wirklich verstanden hat, um was es im Evangelium geht. Das ist sein Beitrag zum Reformationsjubiläum. Er greift damit die Grundfesten des christlichen Glaubens an. Merkt das keiner, wenn man solche Bücher liest? Oder können wir da sowieso nichts dagegen tun? Gegen die Gottlosen werden im Psalm 11 die gestellt, die gerecht sind. Da sind die mit gemeint, die ihr Vertrauen auf Gott setzen und nicht auf das, was sie Gutes tun, im eigentlichen Sinne. Und David hatte als Militärstratege so einen Riecher für heimtückische Angriffe. Er sah die Grundfesten bedroht und wenn er diesen Angriffen als verantwortlicher König standhalten soll, dann hilft nur einer, nämlich der König über dem König. Und das und zu tun, den anzurufen, das kann der Gottesfürchtige in einer Notlage. Er setzt eben nicht auf seine Kraft, auf seine Fähigkeit, sondern er ruft hier Gott an. Er ist sich nicht zu schade, als König Gott um Hilfe zu bitten und ihm das Urteil zu überlassen. Das ist hier ein ganz wichtiger Punkt in diesem Psalm, dass wir sehen, das Urteil zu sprechen und auszuführen, ist nicht der Zuständigkeitsbereich der Frommen. Das ist nicht die Sache Davids. Und das ist das Positive an diesen harten Worten. Das muss Gott überlassen bleiben. Und so schreibt er dann, der Herr ist in seinem heiligen Tempel, des Herrn Thron ist im Himmel. Seine Augen sehen herab, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Der Begriff vom Tempel ist hier ein bisschen ungeschickt übersetzt. Gemeint ist eigentlich Gottes himmlischer Regierungssitz. Der Tempel war ja noch nicht gebaut in Jerusalem und der ist hier nicht gemeint. David betont ja auch ähnlich wie später sein Sohn Salomo, dass Gott über allen der höchste Richter ist und dass er die Verkörperung der absoluten Gerechtigkeit ist. Und dieser Richter ist eben nicht der ach so liebe Gott. Wer das Unrecht liebt, wird in Gott einen haushoch überlegenen Gegner finden. Und es klingt hier wirklich erstaunlich, Gott kann auch hassen. Das heißt jetzt nicht, dass Gott irgendwo emotional ausrasten würde oder dass er völlig außer Kontrolle gerät und dann hasserfüllte Aktionen gegen die Menschen startet. So ist Gott nicht. Wenn von seinem Zorn die Rede ist, dann bleibt dieser Zorn bei Gott kontrolliert. Er bleibt im Rahmen seiner Gerechtigkeit und es bleibt in seinem Zorn auch seine grundsätzliche Menschenliebe. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass er ganz bestimmte Menschen auch hassen kann, dass er sie abscheulich findet, dass er sie vernichtet. Ja, die Menschen, die Frevler und nicht bloß ihre Taten. David weiß das und er sagt den Ausgang voraus. Selbst wenn wir diesen Text als Erwartung formulieren, wie es manche Exegeten versuchen, also im Sinne von der Herr möge Feuer und Schwefel regnen lassen, dann bleibt es doch die Tatsache, dass Gott als Richter in der Lage ist, das auch zu tun. Das ist nicht ein zahnloser Tiger, wenn Gott von seinem Gericht redet. Das ist der Schock im Text. Weil Gott gerecht ist und das Recht liebt, muss er gegenüber Frevlern so handeln, wenn er glaubwürdig bleiben will. Er kann die nicht lieben, die das Unrecht lieben. Er muss das Unrecht inklusive den uneinsichtigen Tätern verurteilen. Und wenn nicht hier, dann im letzten Gericht, dem kein noch so cleverer Frevler entrinnen kann. Seine Blicke prüfen die Menschenkinder, heißt es. Das heißt, Gott verurteilt nie übereilt, nie im Affekt, sondern begründet und überlegt. Und er verurteilt, weil er Recht und Unrecht und vor allen Dingen die innere Einstellung der Menschen absolut richtig einschätzen kann. Das wissen wir selber nicht. Er prüft. Das bedeutet, er nimmt sich Zeit. Und als bester Prüfer weiß Gott natürlich ganz genau, was in Menschen vorgeht. Und wenn er da einen Frevler sieht, dann entkommt dieser Frevler Gott nicht. Wenn ich also diesen Psalm auch als das Ergebnis der Wirkung des Heiligen Geistes in David als Wort Gottes anerkenne, dann ist es zu schwach, wenn ich sage, Gott liebt die Sünder, aber nicht die Sünde. Mir gefällt der Satz eigentlich, ja. Und er stimmt auch in vielerlei Hinsicht. Aber wir müssen aufpassen, wenn wir daraus schlussfolgern, dass Menschen, egal was sie tun und wie sie zu Gott stehen, grundsätzlich nichts passieren kann, weil Gott ja nur die Sünde verwirft, aber nicht die Sünder. Ja, Gott liebt die Sünder, ja, er will sie retten. Aber solche, die sich nicht retten lassen wollen, solche, die gottlos frech sich gegen ihn stellen, die erklären Gott den Krieg. Und sie werden ihn verlieren. Vor allen Dingen verlieren sie die Liebe Gottes. Und ja, dann hasst Gott solche Menschen. Er verabscheut sie zutiefst. Das ist das Wort, was hier steht. Ja, da werden dann manche versuchen, grammatisch irgendwas zu drehen. Ja, habe ich auch mal geguckt. Manche übersetzen das, den hasst seine, und dann fügen sie ein, eigene Seele, so als würde hier nicht Gott gemeint sein, der die Frevler hasst, sondern die Seele des Frevlers hasst ihn selbst, ja, seine eigene Seele hasst ihn, das steht hier aber nicht, ja, sondern Gott ist derjenige, der verabscheut, was er für recht erklärt hat, den verabscheut Gott. Das heißt, es gibt Menschen, die sich endgültig Gottes Zorn zuziehen. Kein Mensch kann ein solcher Frevler sein und gottlos bleiben wollen und dann gleichzeitig Gottes Liebe für sich beanspruchen. Das ist ohne Umkehr ein Unding. Das dürfen wir wissen, dass Gott immer wieder Menschen ruft, auch solche Frevler ruft. Aber wenn sie nicht umkehren wollen, dann sind sie von Gottes Urteil bedroht und das wird nicht aufgehoben, so nach dem Motto, naja, er hat es nicht kapiert, aber am Ende bin ich ihm dann doch gnädig. Und wenn das auch in unseren Ohren manchmal ungewohnt brutal und lieblos klingt, was David hier den gottlosen Frevlern auf den Kopf zusagt, es ist schlicht die Konsequenz der Gerechtigkeit Gottes und es ist Prophetie. Was David hier sagt, ist auch prophetisch. Er vertraut dem gerechten Urteil über diese Leute und dieses Urteil vertraut er Gott an, statt Selbstjustiz zu üben. Und das können wir an der Stelle lernen. So können wir auch diese Texte einordnen. Es ist das Beste, was man tun kann, auch wenn man selbst vielleicht mal sehr ungerecht behandelt wird. Dann können wir von David lernen, das an Gott abzugeben und zu sagen, er ist der Richter. Er wird für Recht sagen, ich muss das nicht in die Hand nehmen. Das ist nicht mein Auftrag, die Gottlosen zu bekämpfen. Aber ich darf es auch nicht schönreden. Ich darf auch nicht so tun, als wäre es am Ende egal, ob man so oder so zu Gott steht. Frevler, die Frevler bleiben wollen, werden die Konsequenzen des Urteils Gottes tragen müssen. David nennt es sarkastisch deren Lohn. Muss Gottes Härte sein? Ja, sie muss. Denn, hier kommt die Begründung, Vers 7, der Herr ist gerecht und hat Gerechtigkeit lieb. Und Liebe und Zorn, die sind in Gottes Wesen kein Widerspruch, eben genau wegen dieser Gerechtigkeit. Und das, deshalb sind sie auch, obwohl Jesus für alle Menschen gestorben ist, sind nicht alle pauschal gerettet. Auch das ist so ein Missverständnis. Auch Jesus bestätigt die beiden Möglichkeiten. Auch Jesus spricht davon, was es heißt, an ihn zu glauben oder ihn zu verachten. Anzunehmen oder abzulehnen. Gottesfürchtig zu sein oder gottlos zu sein. Und ausgerechnet nach dem vielleicht bekanntesten Text im Neuen Testament, Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und da geht es weiter, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Das haben wir abgespeichert. Das ist auch richtig und gut. Das ist Gottes Grundabsicht. Aber wir müssen dann auch weiterlesen, was da steht. Nur ein Vers später. Da wird der Ernst der Lage für die Frevler auch im Neuen Testament von Jesus geschildert. Das wird nicht verschwiegen. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem Gott im Alten Testament und dem Gott im Neuen Testament, wie manche immer wieder versuchen, uns einzureden. Johannes 3, Vers 18, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Und Johannes der Täufer bestätigt im selben Kapitel, ganz am Schluss, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Ja, aber da ist ja eine Bedingung dabei. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen. Und jetzt kommt's, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Und nur wenn ich das verstehe, dass dieser Zorn tatsächlich berechtigt ist und dass Gott auch in der Lage ist, diesen Zorn in ein Urteil umzuwandeln, dann ist mir überhaupt erst klar, wozu ich gerettet werden muss. Vor was ich gerettet werden muss, vor was andere gerettet werden müssen. Und deswegen ist es so wichtig, ihnen diese gute Nachricht zu bringen, dass Gott sie retten will und dass es sehr tragisch ist, wenn man das ablehnt und glaubt, da irgendwie anders durchzukommen. Weil das so ist, bedeutet es im Alten wie im Neuen Testament, der Herr ist gerecht und hat Gerechtigkeit lieb. Die Frommen werden schauen sein Angesicht. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber himmlischer Vater, du siehst, dass es uns wirklich schwerfällt, auch anzunehmen, dass du das Recht hast, harte Urteile zu sprechen. Und dass du mit Gottlosigkeit nicht einfach irgendwie ganz locker umgehst, sondern dass es ein ernstes Anliegen ist. Wir bitten dich, dass uns das immer wieder neu bewusst ist, dass uns das klar ist, dass wir Menschen sind, die es nötig haben, gerettet zu werden. Dass wir uns nicht durch unsere eigenen guten Taten irgendwie verbessern können, das reicht nicht aus. Wir müssen dir vertrauen, an dich glauben. Hilf uns immer wieder dazu und hilf uns auch, wenn wir mit Menschen ins Gespräch kommen, dass wir das so erklären können, dass es nicht arrogant wirkt, dass wir nicht besser sind wie sie, sondern dass wir deine Rettung angenommen haben, dass das klar ist. Hilf du uns dazu und segne uns auch in der Auseinandersetzung mit Menschen, die dich bewusst ablehnen. Und wir bitten dich um deine Gnade. Schenk ihnen doch, dass sie ihre falsche Haltung einsehen mögen, dass sie zu dir finden, statt in dieses Todesurteil zu laufen. Amen.